Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Die Bildung, nämlich speziell die Schule, ist im Umbruch. Große Diskussionen, ob die Schule tatsächlich aufs Leben vorbereitet, ob man genügend lernt in der Schule. Und nun der Bildungsminister Christoph Wiederkehr geht es an, hat ja da seinen großen Plan Z für Zukunft vorgestellt und jetzt hat es auch noch eine große Bildungsumfrage gegeben mit dem Ergebnis, dass natürlich, also der Großteil der Befragten dem zustimmt, dass der Lehrplan und dass das ganze Bildungssystem auf den Kopf gestellt werden muss. Ich mache es jetzt einmal so provokativ.
Ja, ja.
Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, weil natürlich Veränderung auch eine Überschrift überhaupt über unseren Gesprächen steht. Und deswegen wollen wir heute ja, das, was da jetzt gerade so in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion ist, etwas kritischer anschauen. Elsbeth, wie geht's dir denn damit? Der Bildungsminister muss dir ja aus dem Herzen sprechen, dass da jetzt alles angeht und die Schule ganz neu wird. Hoffentlich so, wie du dir das vorstellst.
Ja, lieber Benedikt, du hast gestartet wie bei einer Satire. Naja, du kannst dir ja vorstellen, dass ich sehr skeptisch bin, weil ich ja sehe, dass all das, was sich der Bildungsminister wünscht, einen lebensnahen, kompetenzorientierten Unterricht, steht ja bereits alles da. Also, ich glaube, du hast dir auch den Lehrplan angeschaut. Ich habe ihn auch angeschaut noch einmal. Und es steht im Grunde genommen alles in den Bildungszielen aufgeschrieben, dass der Unterricht zu kritischem Denken befähigen soll, dass er das individuelle Interesse wecken soll und auch abfragen soll. Und also alles eigentlich, wovon wir jetzt schon mal 2 Jahre sprechen, ist ja nicht von uns ausgedacht, sondern steht ja im Lehrplan. Und ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt umgekrempelt werden soll. Ich halte das alles, ehrlich gesagt, ein bisschen für eine Meinungsmache. Denn wenn wir so viel Prozent in der Schule haben an Schülerinnen und Schülern und so viel Prozent an frustrierten Eltern, die einen Unterricht erleben, wo sie nur büffeln müssen und auswendig lernen und wo sie dann überhaupt nichts interessiert, dann kann ich leicht auf Zustimmung hoffen, wenn man sagt, jetzt werden wir alles umkrempeln.
Also ich bleibe bei der Satire.
Ja.
Elsbeth, ich meine, wie kannst du jetzt das so kritisch sehen? Ist doch gut, wenn Veränderung passiert, wenn es jetzt endlich einer angeht. Und du wünschst dir doch das die ganze Zeit.
Ja.
Und wir reden pausenlos darüber.
Ja, aber also, Benedikt, das, was da...
Jetzt schaut, das ist so ganz typisch. Da funktioniert das System nicht und das System liegt im Argen. Und dann geht man endlich die Reform an. Und die Elsbeth, die größte Kritikerin aller Zeiten am Schul- und Unterrichtssystem, die ist dann auch wieder nicht zufrieden.
Ach, Benedikt, so ist es nicht. Ja? Ich traue dieser ganzen Veränderung nicht. Natürlich braucht es Veränderung. Die Frage ist, wo und wie? Und wenn ich jetzt, ob ich jetzt neue Fächer schaffe, ja, ob ich sehe, die Auseinandersetzung mit digitalen Medien, Social Media etc. ist ganz wichtig, gehört in die Schule hinein, Demokratiebildung gehört in die Schule und so weiter, ja, dann ist immer die Frage, was ist dann die Veränderung? Weil wenn die Schülerinnen und Schüler denselben Unterricht haben, wie sie ihn jetzt 100 Jahre an unseren Schulen hatten und immer noch haben, dann wird auch die Auseinandersetzung mit digitalen Medien keine Auseinandersetzung sein, sondern ein Frontalunterricht, wo sie lernen, wie man mit Servern umgeht und wie man was macht. Aber wie kommt das Denken? Das wäre meine Hauptfrage. Wenn ich Unterrichtsministerin wäre, ja, dann wäre mein Hauptanliegen, und da würde ich mir die Leute dazu holen, nachzudenken, wie kommt das Denken, und zwar das eigenständige Denken, in die Schule. Mhm. Weil Schule heißt für mich Denken, das haben wir eh schon tausendmal gesagt, und nicht tun, was irgendein Lehrer sagt. Das wäre mein Anliegen. Und das wäre aber so eine grundlegende Revolution, Benedikt. Und ich kann ja da nur lachen. Das sind ja Peanuts, was da jetzt gesagt wird. Und was unser Unterrichtsminister angibt als Veränderung, das gilt ja schon 30 Jahre lang. Ich habe ja schon vor 30 Jahren Seminare gehalten über Kompetenzorientierung, weil das schon so lange Pflicht ist. Mhm. Auch in der Volksschule, überhaupt, im gesamten Schulsystem. Also verstehst du das? Ich verstehe es nämlich nicht.
Ich versuche es zu verstehen.
Das ist schön.
Ja. Und vor allem, wenn man sich ein bisschen auch die Genese anschaut, wie dieser Diskussionsverlauf ist. Ich meine, ich habe natürlich totales Verständnis gegenüber dem Bildungsminister, der ist jetzt etwas mehr als ein Jahr im Amt. Und er muss liefern, sozusagen. Und das tut er ja. Er hat da bei dem Plan Z, bei der Präsentation ja auch betont, was schon alles in den vergangenen Monaten geleistet worden ist. Und er packt jetzt an. Das vermittelt er dadurch.
Auf der Überholspur will er sein.
Ganz richtig. Das ist ja auch schon sehr bezeichnend zu sagen, also das ist jetzt die Aufholjagd, quasi ist die Etappe davor gewesen und jetzt kommt die Überholspur. Ich weiß nur nicht, wen man überholt, vielleicht sich selber, aber egal. Nein, ich habe Verständnis, dass der Minister natürlich seine, ja, etwas in der Öffentlichkeit bekannt geben muss und es braucht ein Marketing, weil sonst unterstellt man, ja, was passiert da? Und es gibt große Unzufriedenheit und das ist ja auch nicht neu und die hat es auch schon vor ihm gegeben, genauso wie es schon x Reformen vor ihm gegeben hat. Ich finde es nur problematisch, wenn man so mit aufgekrempelten Ärmeln so vielversprechende Ankündigungen macht. Also da denke ich, vielleicht ist es einfach politischer Sprech, dass man immer das Großartigste, immer diese Superlative, aber man fällt halt dann auch sehr tief, wenn die Hoffnung nicht erfüllt wird. Und dieses Problem sehe ich da und das passt für mich einfach schon nicht zusammen, wenn ich vorher sage, ich gebe den Auftrag, es werden alle Lehrpläne überarbeitet und man macht Schule neu. Da ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber dann bei dieser Präsentation der Umfrage so ein kleines Stückchen herauszugreifen und vielleicht auszutesten, na, was wäre, wenn man in Latein 4 Stunden kürzt im Laufe der AHS-Oberstufe? Und dann wird erst, und das Ganze wird immer, und das kritisiere ich schon, weil wurde dann am Anfang nur von Latein gesprochen und manche Journalisten, die da Interviews dann gemacht haben oder drüber geschrieben haben, haben lange gebraucht, bis sie verstanden haben, dass Latein ja in der AHS gar nicht jeder hat und auch bis jetzt niemand nicht jeder hatte, sondern natürlich, dass wahrscheinlich dann auch andere Sprachen, nämlich die wählbaren anstelle von Latein, in irgendeiner Form betreffen würde. Und ich weiß nicht, was damit bezweckt ist, weil wenn ich vorher eine große Reform ankündige, wo ja ein Prozess des Analysierens notwendig ist, und dann eigentlich sage, ja, und das Programm wird erst in den nächsten Monaten präsentiert, aber man greift dann ein Beispiel heraus und lässt sozusagen so einen Ballon, na, vielleicht ist das ein Testballon, vielleicht, ich weiß es nicht, aber Er war sehr kontraproduktiv, weil er hat die ganze Diskussion in eine Richtung gelenkt und auf ein Fach und auf 2-4 Stunden. Und ja.
Ja, wobei in Klammern gesagt, so wie es heute der, in der Diskussion in der kleinen Zeitung, diese zwei Diskutanten, Tournier und Fleischhacker, gemeint haben, wie sehr so etwas wie Latein auf einmal einen Zusammenschluss bewirken kann der intellektuellen Elite in Österreich, wo die Elite sonst bei den großen Themen in der Weltgeschichte eher ja still ist. Also das sei nur in Klammer gesagt, weil es ja doch einen Aufruhr verursacht hat, den ich auch nicht so ganz verstehe, weil das mit Latein und auch alles, möchte ich sagen, alles, was Christoph Wiederkehr, unser wunderbarer Unterrichtsminister, sagt, was er tun möchte, alles ein alter Hut ist. Das regt mich so auf. Mhm. Ja? Und ich habe mir in meinen 40 Dienstjahren als Lehrende natürlich viele, viele Reformen erlebt, die vom Ministerium ausgingen, und ich habe die Reaktion der Lehrerinnen und Lehrer erlebt. Und in der Organisationsentwicklung von Schule nennt man das Beamtensyndrom, ob das jetzt ein gemeines Wort ist.
Was meint man damit?
Damit meint man, sehen, was da wieder ausgedacht wurde, oben, da oben, ja, im Ministerium irgendwo, das ist ja auch so ein verschwommenes Ding, und durchtauchen, weil am Ende werden wir herauskommen und es wird eh wieder vorbei sein. Also man hat die Reformbewegungen, die vom Ministerium ausgegangen sind, nie wirklich ernst genommen. Und das habe ich schmerzhaft, ja, 40 Jahre lang
in der Praxis
auch miterlebt. Mhm. Und später dann als Referentin wurde ich ja immer wieder von verschiedenen Direktorinnen und Direktoren, die den Auftrag des Ministeriums ernst genommen haben, gebeten, zu diesen Themen, was halt das Ministerium haben möchte, auch Seminare abzuhalten. Und dann habe ich das auch mitbekommen, dass die Lehrenden da wirklich ganz widerständig waren. Und dann sage ich noch ein Beispiel, ein guter Direktor, ja, ein guter Schulleiter einer recht guten Schule, hat eine Veröffentlichung auch herausgebracht über Schule aus der Sicht des Schulleiters. Und das verkauft sich gut und da gibt es auch Radiosendungen über dieses Buch. Und da gibt es eine Kernaussage: Lasst uns bitte endlich in Ruhe arbeiten. Liebes Ministerium, gib endlich mal Ruhe. Eine Reform jagt die andere. Wir machen ja eh eine gute Arbeit. Und wir schauen, dass wir freundlich umgehen mit unseren Schülerinnen und Schülern. Und wir sind nicht allzu streng. Und also so auf dieser Ebene. Aber lasst uns in Ruhe. Und das regt mich eigentlich so auf, weil es höchste Zeit ist, dass eine Vermittlung von wichtigen Inhalten zu unserer Zeit, in der wir leben, passen muss. Und es ist nun einmal so, dass unsere Lernenden nicht mehr so auf diese Art und Weise aufnahmefähig sind, auf diesen Kanälen ansprechbar sind, wie sie noch ansprechbar waren vor 50 Jahren, obwohl wir dort auch schon dieselben Probleme hatten. Ja, ich meine, das mit dem Lateinunterricht, das sind ja auch solche Peanuts. Ich meine, über den Lateinunterricht diskutieren wir, glaube ich, schon 40 Jahre und es ist ja immer wieder was weggefallen. Lateinunterricht ist schon lange nicht mehr Pflicht. Ist zum Wahlfach geworden, ist nur mehr noch an wenigen akademischen Gymnasien ab der 3. Klasse. Sonst ja sowieso nur mehr in der Oberstufe. Also insgesamt 12.
Und dann auch abwählbar meistens.
Und ist abwählbar. Und also,
Ja.
Aber schau, was du ansprichst, ich meine, wir wiederholen uns ja pausenlos und bei unseren Gesprächen, dass...
Ja, aber es hört, wir sind immer noch nicht so richtig gehört.
Ja, aber wir hören ja nicht auf, darüber zu diskutieren, weil wir es eben ganz wichtig finden. Und wir haben ja schon eine eigene Folge gemacht über die Kompetenz, über kompetenzorientierten Unterricht. Und der Begriff kompetenzorientierter Unterricht, den nehmen wir oft in den Mund.
Ja.
Was ich möchte schon noch einmal doch kritisch schauen, weil du das ja auch angesprochen hast, wie das Ministerium oder sagen wir in dem Fall eben der Minister agiert. Ich meine, ich denke daran, er hatte ein Buch geschrieben, bevor er Minister war und noch Bildungsstadtrat in Wien.
Mhm.
Natürlich damals geschrieben, auch um die eigene Schulerfahrung aufzuarbeiten. Und das ist ja ein großes Programm. Mhm. Mir haben dann viele LehrerInnen gesagt, da hat er sich viele Feinde gemacht, weil er quasi da das auch so klar benennt. Und ich denke, und deswegen unterstelle ich ihm schon, einen wirklich guten, seriösen Willen, etwas verändern zu wollen.
Ja, das Buch ist ja nicht unengagiert.
Absolut.
Also das hat mir eigentlich gefallen. Ich muss ja sagen, ich habe mich so gefreut, dass Wiederkehr Unterrichtsminister wurde. Ich habe viel von ihm gehalten.
Und ist hoffentlich vielversprechend.
Ja, und ich bin jetzt so enttäuscht über die eine Plattitüde um die andere und auch diese riesige Umfrage, die wahrscheinlich ein Heidengeld gekostet hat und wo jetzt auf einmal 83% von, weiß ich nicht, Eltern, Schülern und auch Lehrern einen Handlungsbedarf sehen, was die...
Wie wenn wir das nicht gewusst hätten. Aber man muss natürlich legitimieren, ja.
Ja, aber das haben wir sicher schon in anderen Studien legitimiert. Und wenn ich denke, was in der Wissenschaft alles schon geschrieben wurde über einen Unterricht, der dem entspricht, was man sich vorstellt unter einem Unterricht, wo Lernende auch wirklich lernen und wo es sie auch freut.
Eben. Und Elsbeth, das ist eben der Punkt, warum wir... Da sind wir uns, glaube ich, einig und da denken wir gleich und du hast es ausgesprochen und ich unterstütze das, dass es eigentlich enttäuschend ist, wenn dann so oberflächlich gesprochen wird, weil die Lehrpläne sind in den letzten Jahrzehnten immer wieder überarbeitet worden.
Ja.
Du warst bei vielen auch beteiligt an der Umsetzung, das zu thematisieren und zu vermitteln und zu lernen. Und wir beginnen ja nicht bei Null. Es gibt eine Expertise, es gibt eine klare Analyse, wie Unterricht sich aufbaut, wie Unterricht zu gestalten ist. Eben zum Beispiel auch der kompetenzorientierte Unterricht ist ja nicht einfach ein Nebenbei, sondern steht in allen Lehrplänen als eigener wichtiger Abschnitt dabei. Und dahinter ist eine Expertise, da ist eine Überlegung. Es gibt viele WissenschaftlerInnen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und deswegen finde ich es einfach irgendwie tragisch, wenn dann ein Minister, der, okay, das ist ja nicht sein Verschulden, er ist ein Manager des Ministeriums, er war ja selber nicht Lehrer, aber trotzdem muss man schon einen Bezug herstellen zu dieser Genese. Also auch zu diesem Prozess und zu der Entwicklung. Und es ist etwas billig, Entschuldigung, wenn man einfach sagt, okay, jetzt kommt die Reform und jetzt ändert man alles. Und das ist Blendung, weil das ist nicht realistisch. Und
das regt mich auch sehr auf, ja.
Das eben. Und das macht ja verdächtig, dass es eigentlich wieder ein kosmetischer Versuch ist, irgendwas zu machen, irgendwas zu ändern. Und das hat mich diese Diskussion mit dem Latein und dieses Beispiel dann da in meinem Gefühl eigentlich noch mehr unterstützt. Also da ist meine Hoffnung schon sehr gering. Und vor allem, wenn man es dann wirklich, wenn es um die Reduzierung von Stunden geht und nicht man sich genauer anschaut, wie zeitgemäßer Unterricht auszusehen hat, dann
Genau.
Es stehen da viele, viele, viele Fragezeichen.
Und das ist natürlich auch die leidige Geschichte mit der Kompetenzorientierung. Da habe ich auch schon vor 30 Jahren einiges erlebt. Nämlich zum Beispiel unsere Chemie-, PhysiklehrerInnen haben gesagt, na, da hat aber das Ministerium unseren Schülerinnen und Schülern aber schon viele Eier gelegt. Das, weil ein kompetenzorientierter Unterricht ist zehnmal so schwierig. Da müssen sie so viel lernen, weil sie nur in Fachkompetenzen gedacht haben. Also wenn ich durchlese, was in den Bildungszielen steht, was kompetenzorientiert heißt, dass man einfach kapiert, was man da lernt, dass man die Relevanz begreift und nicht, dass man die Kompetenz hat, zum Beispiel das spezifische Gewicht zu erkennen oder was weiß ich, man kann ja Fachkompetenzen in jedem Fach vielfach formulieren und dann kann es wieder einer vortragen. Das ist ja nicht gemeint. Gemeint ist ja, dass man von der Einstellung ausgeht, die ja auch wissenschaftlich fundiert ist, dass man nur dann wirklich lernen kann, wenn man es auch in irgendeiner Form verstanden hat, im eigenen System, ins eigene System einbauen kann.
Über das hast du ja wirklich auch schon sehr
tausend gesprochen. Mal. Und wenn man die Relevanz dessen erkennt, was man da lernt. Und das wurde damals schon nicht erkannt. Man hat nur geglaubt, jetzt wird alles viel schwieriger. Und so wie auch ein bekannter Schulleiter zu mir gesagt hat, jetzt müssen sie noch um. Bisher haben sie zwar in Religion, bisher mussten sie 100 Seiten lernen für die Matura und jetzt müssen sie 200 Seiten lernen, weil es muss sich ja das alles erfüllen mit der Relevanz und mit der Kompetenz und das können sie ja nicht, das muss ich ihnen ja auch alles sagen und aufschreiben.
Und da sind wir also wieder,
man weiß es nicht im
wieder auf der Reduzierung auf Wissensvermittlung.
Ja. Und das ist das Dilemma.
Ja, ich möchte da einhaken, nämlich eben zu der Kompetenz oder Fachkompetenz. Ich glaube, es gibt einfach schon ein Missverständnis, was man mit Kompetenz meint. Also in der Diskussion jetzt oft, wenn man medial oder eben auch wenn der Minister gesprochen hat, spricht man von Kompetenzen, die zukunftsfähig machen, also die junge Menschen für ihre Zukunft brauchen, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, um Qualifikationen zu haben, dann für neue berufliche Entwicklungen und. Aber ich glaube, dass dieser Begriff Kompetenzen, und weil du jetzt gerade Fachkompetenzen verwendet hast, und da habe ich mich auch kurz gefragt, meinst du mit Fachkompetenzen nur das Fachwissen, die Kompetenz des Fachwissens, oder ist dann der Begriff Kompetenzen ein bisschen größer? Und wenn man im Lehrplan schaut, da steht es ja auch klar drinnen, dass die Vermittlung von Kompetenzen im Unterricht nicht eben eine reine Wissensvermittlung sein soll, sondern ein Zusammenspiel von Wissen, von Fähigkeiten, von Fertigkeiten und von Haltungen. Und da ist ja das alles eigentlich schon drinnen. Aber ich glaube, und ich habe vor kurzem ein interessantes Interview mit einem Schweizer Erziehungswissenschaftler gehört, der speziell auch über fächerübergreifenden Kompetenzen gesprochen hat. Also da gibt es dann einige Parallelen, aber da natürlich auch, wie Kompetenzvermittlung im Unterricht besteht. Und wie ich da zugehört habe bei dem Vortrag, habe ich mir die Frage gestellt, ob wirklich Lehrpersonen klar ist, was mit den Kompetenzen und kompetenzorientierten Unterricht gemeint ist.
Genau.
Und wir haben es ja schon oft auch schon angesprochen.
Ja, aber das habe ich ja zuerst versucht, darauf hinzuweisen. Natürlich steht auch im Lehrplan, ist es aufgedröselt, da stehen schon Fachkompetenzen als Begriff, übergreifende Kompetenzen. Und so ist es auch im Qualifikationsrahmen der EU. ist das auch so aufgedröselt.
Als grundsätzliche Bildungsziele.
Ja, aber natürlich bedeutet Fachkompetenz auch, dass man weiß, was man da im Fach gelernt hat. Ja, also nicht nur, dass man einem Vortrag lauscht, der einem Fachkompetenzen vermitteln möchte, sondern man muss auch selber was, wenn es ein naturwissenschaftliches Fach ist, was experimentieren oder man muss eine Meinungsrede schreiben, man muss sich selber damit auseinandersetzen. Das, was wir immer sagen. Also das ist dann auch die reine Fachkompetenz, wo man auch anders unterrichten muss. Das ist das Problem, das wird nicht verstanden.
Weißt du, ich stelle mir zum Beispiel die Frage, du hast es in unseren Gesprächen schon mal gesagt, auch wie du selber seinerzeit Unterricht gestaltet hast, also jetzt ganz konkret den Deutschunterricht, indem du natürlich auch gewisse Kompetenzziele benannt hast, also darauf hingewiesen hast und dieses Bewusstmachen. Und das ist ja eigentlich für mich jetzt schon, so als Außenstehender, ein Kennzeichen, ob Bewusstsein besteht hinsichtlich der Kompetenzen. Mhm. Und ich meine, natürlich habe ich das in meiner eigenen Schulerfahrung nicht erlebt. Ich habe es dann als Lehrer natürlich mitbekommen, wenn du ganz am Anfang Unterrichtsentwürfe, also Unterrichtsgestaltung, so noch frisch von der Uni machen musst. Und diese Fragestellung, aber inwieweit wird thematisiert im Unterricht, also diese Umfrage würde mich ja interessieren, inwieweit wird transparent vermittelt den Lernenden von den Lehrenden, worum es da eigentlich geht.
Genau.
Und ich traue mich zu behaupten, aus vielen Gesprächen mit befreundeten Lehrkräften und darüber hinaus, dass das nie im Vordergrund steht, sondern es steht immer das Wissen und es ist dann die Entschuldigung, ja, Kompetenzen, wie soll ich die denn überhaupt dann überprüfen oder bewerten? Und deswegen lässt man schon mal links liegen. Aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein und alles, was zu diesen Aspekten dazugehört, zur Transparenz, weil es reicht ja nicht nur, also das ist für mich jetzt einfach, sind so Kennzeichen, wie es dann sichtbar wird in der Kommunikation auch mit den Lernenden, wenn ich es nicht klar und transparent auch kommuniziere, was wir da gerade lernen. Ich meine, du hast das, ich erinnere mich gut, schon mehrfach in unseren Gesprächen gesagt, dass dieses Erklären, was wir da eigentlich machen und wozu thematisiert wird. Mhm. Und war auch immer meine Reaktion, das wozu, diese Frage wird nie beantwortet, weil wir lernen es, weil wir das lernen müssen, weil es im Buch steht oder im Lehrplan, weil der Lehrer das jetzt einfach sagt. Aber ich glaube, dass wenn man, und deswegen überrascht mich das überhaupt nicht, wenn in dem Ranking der zu vermittelnden Kompetenzen da gar nicht so großes Bewusstsein ist, wie konkret im Unterricht Kompetenzvermittlung aussieht.
Ja, wie sollen es denn die Lehrer und die Schüler wissen? Auch die Eltern und die Schüler wissen, wenn es die Lehrer nicht wissen. Es ist für mich, besteht ein großer Verdacht, das ist wirklich nur ein Verdacht, ja? Aber dass Lehrende sehr oft nicht ausreichend nachdenken, auch über ihr Fach. Und da wurden sie ja, also es ist die neue Mittelschule, die haben ja sehr viel geleistet, so wie auch schon öfter gesagt, mussten Lehrende, wenn sie sich so vorbereitet haben, immer für sich überlegen, was sollen denn dann am Ende die Kinder können, was soll ihnen denn bleiben, ja? Was ist denn das Wichtige?
An Wissen und an Kompetenz.
Genau, sozusagen die Kernidee, weil jetzt kann ich von mir aus, was weiß ich, das 19. Jahrhundert unterrichten und jetzt weiß ich aber nicht, was soll jetzt da bleiben? Geht es um die Kompetenz, Bürgertum zu unterscheiden von der Arbeiterschicht, die Kriterien entwickelt zu haben? Oder welche Kompetenzen sollen denn Menschen, junge Menschen können, wenn ich ihnen vom 19. Jahrhundert erzähle. Da geht es ja nicht um Jahreszahlen und um das Aufzählen von Autoren und Romanen und so, sondern alleine die Themen, die aufgegriffen werden in einer bestimmten Gesellschaft, führen zu wesentlichen Kompetenzen, wenn man sich um die annimmt, wenn man die kritisch anschaut, wenn man vergleicht, ist das bei heute auch noch genauso? Hat sich das verändert? Natürlich gilt das auch für die Naturwissenschaft, aber die Kompetenz erfordert, und jetzt sage ich das einmal ein bisschen plakativ, fordert eigentlich weise LehrerInnen. Und wenn das geht, ja, wenn das geht, dass zum Beispiel, wie es ja nach wie vor in den neuen Mittelschulen sein muss, weil es halt keine Leute haben, kein Personal, dass jemand Physik unterrichtet, der überhaupt nichts davon studiert hat, das gibt's ja, ja, und der dann, so wie ich es erfahren habe aus meinen Interviews und immer zwei Kapitel im Buch voraus ist, ja, der hat ja den Overview, der hat ja den Überblick nicht, was denn da jetzt drinnen steckt, was die Schwerkraft, was das bedeutet für den Menschen und was das auch für überfachliche Auswirkungen hat, wenn ich mich mit dem beschäftige. Also dieses Wunder, alles Leben ist Physik. Ich muss das Wunder auch der Physik vermitteln können. Und wie soll ich das kennen, wenn ich überhaupt nichts gelernt habe selber dazu?
Gut, das ist natürlich wieder das andere Problem.
Naja, das ist ein Beispiel, wo es dann auch gar nicht geht, aber es geht leider Gottes auch oft nicht bei studierten PhysikerInnen oder Germanisten.
Ich verstehe, was die Vermittlung anlangt.
Ja.
Ich möchte da kurz eine Werbeeinschaltung machen, dazwischen sagen, weil damit man uns nicht den Vorwurf macht, wir würden jetzt auch nicht genau sagen, was kompetenzorientierter Unterricht ist und das nicht beschreiben, einfach halt wirklich nur verweisen auf die Folge 47, ich habe jetzt extra nachgeschaut, also die Folge 47 von unserem Podcast, die ist tatsächlich dem kompetenzorientierten Unterricht gewidmet und da beschreiben wir und klären wir.
Da haben wir es definiert.
Genau. Aber wir werden das ja jetzt in unserem Gespräch da auch tun. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich noch einmal anschauen, was ist kompetenzorientierter Unterricht und wie wird er sichtbar,
ja,
dann ist es einfach, ja, da ist die Unsicherheit und wir haben gerade gesagt, das ist vielleicht nicht bewusst. Ich sage dann noch so einen Erfahrungsbericht und du hast das ja auch oft gesagt, wir haben es oft schon so in die Richtung genannt, ja, da kommt dann sofort die Rückmeldung, ja, Projektunterricht und dafür ist ja keine Zeit. Aber ich merke dann jetzt aktuell in den letzten Jahren durch meine Tätigkeit an den Schulen mit den EU-Jugenddialogen, dass oft zum Beispiel die Fähigkeit zur Präsentation nicht von manchen Schülern einfach gegeben ist, weil sie sehr engagiert sind. Aber wenn man dann so spricht, dass sie es im Unterricht wirklich bewusst gelernt haben, und ich führe das jetzt als Beispiel an, weil das ist zum Beispiel tatsächlich eine der Kompetenzen, die ja auch aufgelistet sind, neben Reflexion, aber natürlich auch kritischer Betrachtung und auch der Präsentation.
Ja, klar.
Und das ist ja sehr schlüssig, weil da wird ja auch sichtbar, das braucht man auch fürs Leben. Und dann, ich habe dann schon oft nachgefragt, habt ihr Diskussionsformate? Habt ihr, in welcher Form wird präsentiert? Und natürlich wird man sofort als Einwurf bekommen, ja, nein, Referate werden ja gehalten. Da lernt man es ja. Aber ich frage mich, inwieweit oder zum Beispiel in welchen Fächern wird dann tatsächlich trainiert, wie eine Präsentation aussieht? Und da vermute ich, es ist meine Unterstellung, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber da wird ja dann, kommt das große Problem eigentlich zum Tragen, dass sich ja dann vielleicht niemand zuständig fühlt. Am ehesten vielleicht noch die DeutschlehrerInnen, weil da geht es um die Texterfassung, um das Zusammenfassen und wie man es dann präsentiert. Aber zum Beispiel sich wirklich hinzustellen und wie ich Präsentation mache, außer dass ich vielleicht dann eine fantastische, animierte, und dafür gibt es jetzt auch schon genügend KI-Unterstützung, PowerPoint-Präsentation mache, aber rein rhetorisch, rein wie präsentiere ich mich, wie reflektiere ich, und dann kommt noch der Punkt dazu, was wir auch schon öfter angesprochen haben, unser Gefühl, dass SchülerInnen oder junge Menschen sich grundsätzlich gar nicht so gewöhnt sind, sich Fragen zu stellen, was hat das mit mir zu tun?
Ja, ich habe da eine Schule erlebt und es ist ja auch eine Idee, die auch immer wieder herumgeistert, allerdings viel zu wenig aufgegriffen wird. Man müsste sich in Schulentwicklungsprozessen, so wie es gibt ja in vielen Schulen schon so ein Team, das sich beschäftigt mit, das auf die Schule von oben drauf schaut.
Gibt es das wirklich noch? Also manche sind wahrscheinlich so voll schon verstaubt, weil sie schon 25 Jahre existieren.
Naja, es gibt ja in jeder Schule einen Qualitätsmanager und so. Ja.
Nein, ich wollte jetzt nur ein bisschen kreativ einwerfen.
Ja, ja, aber es wäre doch, es ist ja ein Zeitproblem auch, aber es wäre doch wirklich das ein toller Vorschlag, wie es eben eine Schule, die ich betreut habe, da gemacht hat. In Geografie, in der zweiten Klasse, lernen Sie, oder von mir aus, vielleicht ist das zu früh, vielleicht in der dritten Klasse, lernen Sie die einfache Form einer PowerPoint-Präsentation. Dann können sich alle LehrerInnen aller Fächer darauf verlassen, dass diese Kompetenz, dieses Tool, dass das gekonnt wird. Und so haben sie dann in Konferenzen immer eine Methode vorgestellt, zum Beispiel Gruppenpuzzle, wo in der Zusammenarbeit von Teams herauskommt, was eine Gruppe denkt. Ja, eine wunderbare Methode. Aber das haben sie zum Beispiel in der zweiten Klasse ausgemachterweise in Biologie gelernt. Und dann können sich alle Lehrer darauf verlassen in den folgenden Jahren, dass die Schülerinnen diese Methode kennen und können die anwenden und ersparen sich damit sehr viel Zeit und können kompetenzorientiert arbeiten.
Ich glaube, dass in der Mittelschule und in der Unterstufe und wir reden da jetzt ja sehr allgemein und natürlich wertschätzen wir viele sehr engagierte LehrerInnen, die das natürlich machen oder auch Schulen, die da sehr engagiert sind. Aber weil du das Beispiel jetzt so nennst, das beginnt ja dann schon bei den kleinen Details. Nämlich verwendet man dieselben Begriffe. Und
ja, zudem hat man ja dann ein Lehrerteam,
natürlich,
dass das ausgemacht wird.
Natürlich, das ist ja der Vorteil, weil dann kennen sich SchülerInnen auch aus, auch dann im anderen Fach, dass die Lehrperson auch vom selben redet.
Eine Statistik deuten. Also es gibt ja ganz viele Kompetenzen.
Und das vertieft ja dann auch, weil wenn dann eine Lehrkraft von einem anderen Fach das mit demselben Begriffen aufgreift, dann wird das auch den SchülerInnen viel bewusster. Aber das ist halt leider in der, sage ich jetzt einmal, in der Alltagspraxis eher selten, weil da halt jeder Unterricht für sich ist und also von fächerübergreifenden Kompetenzen braucht man da überhaupt nicht reden.
Naja, und natürlich haben wir, wenn wir jetzt schon die Praxis aufmachen, haben wir natürlich diese Dinge nicht in Büchern.
Das ist vielleicht das größte Problem.
Das ist schon so ein großes Problem, wenn man nämlich den Unterricht anhand des Lehrbuches durchzieht. Ja, dann ist man halt in der Wissensvermittlung und hat die wenigste Arbeit. Und in den Büchern gibt es ja wohl manchmal auch so Aufgaben. Setz dich mit deiner Nachbarin zusammen und unterstreiche alle Begriffe, die du kennst oder nicht kennst oder so. Aber so die grundsätzliche Haltung zum Lernen, so wie die Wissenschaft immer wieder sich auseinandersetzt, wie geht Lernen, dass man es dann auch nachhaltig kann. Ja, das,
Das ist die Kompetenz des Lernens.
Ja, das muss man erkennen.
Die auch für später, weil lebenslanges Lernen kann es nur geben, wenn ich auch weiß, wie Kompetenzerwerb geht.
Ja, und wenn es der Lehrer nicht und die Lehrerin nicht weiß, wie soll das dann jemals ein Kind wissen oder ein junger Erwachsener? Also es tut mir so leid, weil ich selber Lehrerin war, aber in allen unseren Ausführungen kommen wir immer wieder auf die Lehrerschaft zurück, die halt tatsächlich anders unterrichten müssen als vor 50 Jahren. Das ist halt so.
Und wenn in den ganzen unterschiedlichen Rankings, die es gibt, von der PISA-Studie angefangen, und wo wir dann immer bei den Ergebnissen mit großen Augen schauen und alle sagen, ja, aber in den skandinavischen Ländern, da schneiden sie besonders gut ab, dann frage ich mich, ja, und warum macht man nur große Augen und warum lernt man nicht, warum das so ist? Weil man dort eben genau das, was kompetenzorientierten Unterricht anlangt, findet.
Ja. Und bei uns gibt es dann Auseinandersetzungen, dann schau dir die Finnen an, was die für ein Drogenproblem oder irgendwas nimmt man dann her, nur um nicht hinschauen zu müssen, was da funktioniert. Ja, man findet in Finnland keine Kinobestuhlung, so wie bei uns in den Klassen. Weil das völlig klar ist, dass wenn man ein Wissen verstehen will, kann man nicht eine Stunde oder 6 Stunden lang sitzen wie im Kino und nach vorne schauen zur Tafel, wo der Lehrer steht und irgendwas hinaufschreibt. Das ist keine Kompetenzenvermittlung. Das können halt die nordischen Länder besser. Und die haben, das ist schon auch festzustellen, auch als Tourist, was Menschen dort, wie sie sich unterhalten können mit Touristen, wie sie in Englisch gut sind, wie sie einen Weg erklären können und wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass der nur eine kleine Verkäuferin ist, weil die so gebildet wirkt, ja, zum Beispiel. Mhm. Ich will das jetzt auch nicht verhübschen. Die Finnen werden schon auch und die Schweden, Dänen und Norweger auch ihre Probleme haben, weil sie auch in unserer Welt leben. Aber wir sollen uns dem nicht verschließen. Das wäre wichtig.
Wenn wir nochmal in den Lehrplan genauer hineinschauen und vielleicht doch genauer ansprechen. Vielleicht kannst du da noch einmal was dazu sagen, auch zu diesem 4K-Modell, also wie kompetenzorientierter Unterricht konkret ausschaut, damit wir da wirklich auch das ja auch begrifflich genauer einordnen.
Ja, also ich bin schon fast ein bisschen müde dessen, das noch einmal zu sagen, weil es ja eh völlig klar ist. Ja? Also das 4K-Modell, auf dem das alles aufbaut, da geht es mir um Kommunikation. Das heißt, es muss eine Beziehung im Unterricht, im Wissensgewinn auch geben zwischen Lehrerin, Schülerin und Lerninhalt. Ja, also auch der Dialog zum Lerninhalt muss hergestellt werden. Nicht nur, dass man sagt, wie gefällt es dir denn? Manche Lehrerinnen glauben nämlich, Kommunikation hat überhaupt nichts mit dem Stoff zu tun, sondern Kommunikation heißt, dass man in der Früh sagt, guten Morgen, wie geht's euch? Habt ihr was Schlimmes erlebt oder was Schönes? Will wer uns was erzählen oder irgendwie so, wie man es halt im Kindergarten und auch noch in der Volksschule macht, im Morgenkreis. Aber das ist nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass der Dialog hergestellt wird zwischen allen Beteiligten. Also auch eine Schülerin muss einen Dialog herstellen zu dem, worum es geht. Aha. Und wenn man in der Praxis schaut, läutet es zum Ende der Stunde und es ist kein kleiner Prozentsatz an Schülerinnen, wenn du die dann fragst, worum es heute gegangen ist in der Stunde, die dann nichts sagen können. So, also das ist einmal die Kommunikation auf allen Ebenen, die eine Grundlage ist. Also Schülerinnen müssen auch zu Wort kommen in der Auseinandersetzung mit den Inhalten.
Was natürlich ganz klar ist, dass im reinen Lehrervortrag das wahrscheinlich nicht passiert.
Da passiert es einfach nicht. Und dabei ist das ja auch für die Lehrerin und den Lehrer so ein wichtiger Schatz, wenn die weiß, jetzt hat sie sich zu Hause ein lustiges Beispiel ausgedacht, aber das geht bei den Schülerinnen aber an der Seite vorbei, weil das überhaupt nicht zeitgemäß ist. Was ja passiert, ist ja mir auch passiert, ist eh klar. Dann ist das doch goldeswert, wenn die Beispiele zum Beispiel von den Kindern oder von den jungen Menschen kommen oder wenn sie aus einem Pool Aufgaben aussuchen können oder wenn sie, es muss ja nicht sein, dass alle dasselbe Bild betrachten. Es kann ja drei verschiedene zur Auswahl geben und dann hat der Einzelne eine Möglichkeit und kann sich dann auseinandersetzen. Ja, das zweite K ist die Kollaboration, das haben sie wegen einem K wahrscheinlich so genannt, eigentlich Teamarbeit. Mhm. Ich halte das für das schwierigste K, weil das auch viel Fingerspitzengefühl von Seiten der Lehrenden erfordert. Was kann man denn im Team machen und was ist viel besser, wenn man es alleine macht? Ja? Also etwas zusammenfassen, da kriegt man Junge, wenn man zu viert das macht. Ja? Oder einen Text schreiben, gemeinsam ist ein wirklich, da geht überhaupt nichts weiter. Die arbeiten, entweder sagen's, Verena, machst du, und die anderen tun dabei nichts, aber man muss
das schauen. Ist natürlich klar, da muss man sich die Methode
wo
dann konkret ist anschauen.
Teamarbeit sinnvoll und auf jeden Fall ist es, das sind wir jetzt wieder bei der Kompetenzorientierung, sinnvoll ist Teamarbeit natürlich in erster Linie dort, wo es darum geht, über etwas sich Fragen zu stellen, Thesen zu entwickeln, miteinander zu debattieren.
So das klassische Brainstorming.
Ja, super.
Aber weißt du, ich habe zum Beispiel auch bei dem Team auch ganz einfach gedacht, nämlich auch eine Partnerarbeit.
Ja.
Und da gibt es dann schon viele Möglichkeiten. Ja, okay. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel, das ich vorher genannt habe, ein Referat halte, also wenn zum Beispiel im Unterricht auch geübt wird, dass jemand der Mitschülerin zum Beispiel eben das Referat vorträgt und die Zuhörende dann aber auch aufmerksam in die Reflexion geht, in eine Rückmeldung zu geben, in die Beobachtung, da passiert eben auch kompetentes Lernen. Ja?
Ich muss da natürlich auch kurz aufspringen, Benedikt, weil wovon gehen wir aus? Ja, was ist ein Referat? Was ist eine Rückmeldung? Worauf schaue ich? Weil Lehrerinnen und Lehrer haben gelernt von der Schulaufsicht, wenn jemand einen Unterricht beobachtet, hat er die Kinder angeschaut. Und also solche.
Das sind die Oberflächlichkeiten.
Genau. Das heißt, ich muss irgendwann, und jetzt komme ich wieder zurück auf meine Idee, wer in einer Klasse, vielleicht macht es der Deutschlehrer, ja, ich habe es bei uns immer ich gemacht, erarbeitet mit den Kindern, wie ein interessantes Referat gestaltet wird. Ja, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, darum habe ich das jetzt aufgegriffen von dir, Referate waren in meinem Unterricht zunächst einmal das Allerfadeste. Weil sie tun nur irgendwelche Fakten zusammentragen, wie sie es heute erleben. Mhm. Und ich habe dabei Blut geschwitzt, weil ich gedacht habe, das brauchen sie ja gar nicht wissen. Aber das Wichtige fehlt mir. Das heißt, ich muss zuerst einmal beibringen, was heißt das? Ich erzähle euch jetzt etwas, was mich ganz besonders interessiert.
Packe dann natürlich schon auch Fachwissen
hinein.
Das ist schon klar.
Natürlich, aber nicht irgendwas, was dann oft auch die Eltern zusammensuchen. Oder was, da habe ich schon etwas erlebt. Da habe ich ja schon ein Referat von deiner Schwester über
die. Ja, und jetzt macht sowieso die KI.
Und jetzt macht sie die KI. Na klar. Also, es muss auch das oder auch wie eine Rückmeldung ist. Ja, zum Beispiel, damit sie draufkommen, was spannend ist, was ein gutes Referat ist, muss ich zuerst einmal überlegen, wo höre ich gerne zu? Und das musste dann jede, die ein Referat hielt, das war so ein Probedurchgang, ein kurzes 2-Minuten-Ding nur. Und sie musste Zettel austeilen, die ich vorbereitet habe, aber das mussten sie selber machen und ausarbeiten, wo dann drauf stand, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut konnte ich zuhören, musste jeder schreiben. Oder 3 Dinge, die ich mir gemerkt habe, weil sie mich interessiert haben. Also einfach solche Fragen, die abtesten, was macht es aus, ob jetzt meine ZuhörerInnen aufpassen oder nicht. Und das mussten sie dann selber einsammeln, selber auswerten. Da haben sie eh schon gelernt, was eine Statistik ist und ob es mit Torte oder wie sie es halt dann machen wollen und ihre eigenen Kommentare dazu schreiben und das dann umsetzen in ihr Referat. Nur als Beispiel, meine ich. Auch das muss man lernen.
Das muss man lernen. Aber das muss man dann auch üben.
Ja.
Und das genügt nicht, wenn man es einmal in der ersten Klasse Unterstufe halt vermittelt und geklärt hat, sondern dann einfach immer wieder lernen.
Ja, sicher.
Ich meine, weißt du, für mich ist diese Art der Präsentation ein interessanter Punkt, weil wenn ich an Schulen komme und mit meinem Format, dann ist ja das der Anspruch und natürlich melden sich da ja ohnehin SchülerInnen, die in irgendeiner Form anders schon engagiert sind, entweder weil sie KlassensprecherIn sind oder sogar Schulsprecher oder in einer anderen Form außerschulisch engagiert sind und dann schon einen Bezug dazu haben. Aber in der Vorbereitung, gerade in letzter Zeit, ich habe mir da schon einmal erwähnt, nehmen wir da immer viel Zeit, auch für Vorgespräche. Und da ist wirklich für mich der wichtigste Part, bewusst zu machen und zu vermitteln. Und ich sage dann immer, es soll eben kein Referat sein, sondern es soll persönlich angelegt sein. Was macht das mit dir? Wo sind für dich dann die Fragen?
Ja.
Und natürlich ist das eine große Herausforderung, weil wenn ich ein Thema gestellt bekomme oder mir selber aussuche, brauche ich zuerst einmal wissen, um es einschätzen zu können. Weil ich kann natürlich erst dann sagen, welche Fragen sich mir stellen, wenn ich verstanden habe, worum es überhaupt geht.
Und ich muss dir sagen, als erwachsene Frau und auch, sage ich mal, gebildete Frau, ich gehe schon gerne in Vorträge. Aber mich interessieren auch Referate, also Vorträge, nur wenn ich die Inspiriertheit des Vortragenden oder der Vortragenden spüre, wenn ich spüre, die ist von dem beseelt, was sie mir erzählt. Ja? Also,
und ich würde noch einen Aspekt, dazugeben, nämlich, ob sie auch adressatenorientiert sind.
Ja, ob sie mich irgendwie ansprechen kann. Ja,
was will der Vortrag dir überhaupt vermitteln?
Ja.
Ist dem Vortragenden klar, was er dir vermitteln möchte?
Und so eine, umgangssprachlich gesagt, Dahergescheidlerei von etwas, was ich sowieso nachlesen kann. Und das ist ja unser Zukunftsproblem mit der KI. Ja? Irgendein Nachbeten oder von etwas, was die KI ausgedruckt hat, wo dann noch dazu Schülerinnen und Schülern passiert, dass sie was sagen, was sie gar nicht so gut verstehen, wenn man danach fragt.
Ja.
Zum Beispiel wird er dann auch peinlich. Das ist wichtig und dann kommen wir auch zum dritten K, die Kreativität. Das heißt das Eigenschöpferische. Das gehört unbedingt auch zur Kompetenzorientierung dazu, dass junge Menschen in ihre Eigeninitiative kommen können und auch wenn es mal der Lehrerin nicht passt, ja, kann sie in ihrer Eigenart arbeiten, hin und wieder. Ja? So. Mhm. Also gib wieder, was du jetzt das habe ich auch mit Lehrerinnen geübt, was du jetzt in den letzten 3 Tagen zu diesem Thema, was du da jetzt dir behalten hast und überleg dir, wie du das jetzt uns erzählst. Magst du ein Märchen schreiben? Magst du einige Stichwörter aneinander reihen? Magst du eine Liste machen? Wie magst du es uns zeigen, was dir geblieben ist? Irgendwie so, ja? Also die eigenschöpferische Kraft, das muss man sich als Lehrerin überlegen, wie kann ich die heben? dass sie nicht nur tun, was ich sage und nicht nur irgendwo abschreiben. Sie tun gar nicht mehr abschreiben, sie tun nicht ausdrucken. ja, also das halte ich auch für sehr wichtig und dann kommen wir sowieso
eben, auf. Aber ich meine, das klingt so einfach, aber da ist schon ein Punkt.
Ja, freilich.
Nämlich der Arbeitsauftrag der Kreativität, mach etwas darauf, bring dich da ein, wo ist deine Persönlichkeit und nicht, dass der reflexartig die Lehrperson einfach vermittelt, mach es so, wie ich es von dir erwarte.
Genau. Und das ist wichtig, weil sonst kommen wir nicht zum vierten Punkt, kritisches Denken. Darüber haben wir schon viel geredet. Ja? Und das kritische Denken ist natürlich auch nicht so leicht zum Aushalten. Das habe ich ja auch oft erlebt. Natürlich, wenn ich sie zu kritischen Denkerinnen und Denkern erziehe mit meinen Methoden, muss ich auch aushalten, wenn eine Schülerin sagt, liebe Frau Kosme, oder hier steige ich aus, denn das interessiert mich gar nicht. Da muss sie mir natürlich noch sagen, warum, aber sonst muss ich das akzeptieren irgendwie. Und gibt es halt dann eh die Rahmenbedingungen. Ja. Ich hatte natürlich auch Schülerinnen, die gesagt haben, okay, wenn ich diese Arbeit nicht schreibe, dann komme ich nicht auf das Gut im Zeugnis, weil mir die Punkte fehlen. Aber das nehme ich in Kauf. Ich mag das nicht machen.
Mhm.
Natürlich muss er Konsequenz haben. Ja. Das tut mir natürlich in der Seele weh, wenn ich einem Schüler, also in dem Fall war das ein Junge, einen Dreier geben muss und ich halte ihn aber für so begabt. Aber er will nicht. Was? Also mit den kritischen Schülerinnen und Schülern haben meiner Erfahrung nach Lehrerinnen schon immer wieder ein Thema. Weil kritisch heißt natürlich auch oft, dass sie Dinge anders sehen, dass sie mehr Betreuung auch brauchen, viel, dass sie Diskussion, Auseinandersetzung mehr brauchen. Weil wie wird man denn sonst kritisch? Kritisch heißt ja hinterfragen, auseinandersetzen, reflektieren.
Ja, und das heißt aber auch erklären, nämlich sich selber erklären, weil kritisch sein alleine ist zu einfach.
Ja, kritisch heißt nicht, will ich nicht, da bin ich noch nicht.
Oder ich bin
kritisch.
Dagegen, ich bin dagegen.
Das ist nicht kritisch.
Und das erfordert ja dann in der kritischen Auseinandersetzung eben tatsächlich den Diskurs, sich auch zu erklären.
Ja, warum? Was meine ich? Es ist ganz klar. Ja? Also wenn man das alles einhält, diese 4K, wenn die zum Selbstverständnis werden, dann haben wir andere Methoden in der Schule, dann haben wir den offenen Unterricht, den eigenverantwortlichen Unterricht, die Zusammenarbeit mit anderen, die kreative Aufträge. Ja. Kreativ heißt dann nicht nur, ich male ein Bild und schreibe ein Gedicht. Kreativ heißt ja auch, wenn ich 4 Beispiele für irgendetwas an der Wand hängen habe und ich muss mich jetzt selber entscheiden, mit welchem mag ich mich auseinandersetzen. Also da habe ich nur kein... Kreativ heißt nicht nur künstlerisch.
Mhm.
Kreativ heißt einfach eigenschöpferisch. Ich kann mich selbst entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Und da muss ich kreativ sein. Ja.
Ich möchte noch ein paar Stichworte nennen aus dem Lehrplan heraus und den didaktischen Grundsätzen zur Vermittlung von Kompetenzen. Also wir können da nicht ins Detail gehen, aber wir haben über die meisten ja schon immer wieder auch gesprochen. Ja. Handlungs- und Anwendungsorientierung.
Ja,
also aber nur wenn ich diese Begriffe nenne, wird mir schon bewusst, wie sie im Widerspruch zur reinen Wissensvermittlung stehen.
Aber das wäre mit diesen 4K, das setzen sie ja nicht umsonst an die Überschrift, weil wenn man sich an diese 4K hält,
dann kommt man daraus hin.
Dann ist man handlungsorientiert und anwendungsorientiert.
Genau, dann der Lebensweltbezug, also
Sitz
im Leben, was hat das mit mir zu tun?
Genau.
Und die Individualisierung und Differenzierung.
Ja.
Also Und letztendlich ist auch da bei den didaktischen Grundsätzen auch genannt sogar der Umgang mit Fehlern.
Die das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Gehören, ja?
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Solange unterm Strich, ja, also natürlich nicht jetzt bewusst, sondern unbewusst, das Wichtige, dass das, was der Lehrer in erster Linie tut und die Lehrerin, ich zeige dir deine Fehler, aus denen du dann lernen kannst, das ist einfach ein falscher Ansatz. Ne?
Ja.
Das hilft dir nichts. Und das habe ich gesehen, ich glaube, ich möchte mich selber auch immer wieder vor dieser Thematik drücken, weil das so eine heilige Kuh ist. Weißt du? Weil wenn Lehrerinnen nicht mehr den Rotstift haben, dann haben sie überhaupt nichts mehr in der Hand, um diese wilde Bande irgendwie zu disziplinieren. Ja. Also dieser neue Umgang mit Fehlern, da gibt es ja auch schon ganz viele Bücher und Seminare und das rote Schlachtfeld. Ja, da habe ich ja schon so viele Beispiele auch selber gesammelt. Lehrerinnen und Lehrer, die mit großer Mühe, bewundert von den Eltern, jede Hausübung korrigieren, die dafür Stunden über Stunden Zeit brauchen und das teilen sie dann aus, damit das Kind was lernt. Und das Kind sagt höchstens nur, was wäre das für eine Note, bitte? Oder es schaut so an und sagt, naja, ist eh nicht so rot, passt schon. Ja? Also wir machen mit dieser Korrigiererei ganz viele unnütze Arbeit, die nichts bringt bei den Kindern. Aber das ist ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast.
Elsbeth, wir haben diesen Reformprozess sehr kritisiert.
Ja.
Ich möchte zum Schluss ein Gedankenspiel machen. Was wäre, wenn ich Bildungsminister oder Bildungsministerin wäre? Also das kann man natürlich jetzt auch ein bisschen überzeichnen.
Ja.
Ich habe mir nämlich da schon ein bisschen Gedanken gemacht, habe mir das durch den Kopf gehen lassen, was man eigentlich tun müsste. Und mein persönlicher Ansatz wäre, und dazu hätte der Bildungsminister und auch das Ministerium auch die Kompetenz, nämlich tatsächlich, okay, viele LehrerInnen werden jetzt stöhnen, aber ich würde wirklich ansetzen und die Frage stellen und die Herausforderung, wie sieht kompetenzorientierter Unterricht bei euch an der Schule und in dem konkreten Unterricht aus? Und das zu reflektieren, das zu evaluieren, das bewusst zu machen, dazu in den Schulen Prozesse zu starten, was man früher gemacht hat mit Schulprofil und so weiter, sondern wirklich dahingehend, inwieweit ist unser Unterricht kompetenzorientiert, nämlich tatsächlich vorbereitend auf die Zukunft. Also das wäre jetzt mein Ansatz. Was würdest du machen?
Naja, ich kann das eigentlich sehr unterstützen, nur bin ich halt da gleich wieder skeptisch, weil wir das ja eh gemacht haben. Es bräuchte tatsächlich, und dafür ist halt leider das Geld nicht da und auch die Bereitschaft eigentlich auch nicht, es bräuchte eine professionelle Begleitung.
Mhm.
Zum Beispiel die Schule ABC hat eine Fachkraft für kompetenzorientierten Unterricht, die immer mit Ihnen, also Sie einmal ein Jahr lang, einmal im Monat 3 Stunden zu diesem Thema arbeitet. Dass Sie alle, die Lehrerinnen und Lehrer, zusammen mit dieser Fachkraft das ausarbeiten, was du vorgeschlagen hast.
Mhm.
Ja, wie schaut ein kompetenzorientierter Unterricht aus? Weil das fängt ja schon alleine damit an, wenn man sagt, er muss offen sein. Ja, das ist ja allein, wie ein Unterricht offen wird für Schülermeinungen, für Umfragen. Alleine das braucht ja schon ein Training.
Eben, und da bräuchte man andere Strukturen. Da genügt dann nicht eine Qualitätsmanagerin oder ein Qualitätsmanager pro Schule
oder
für mehrere Schulen von Seiten der Bildungsdirektion, sondern da braucht es wirklich pro Schule Begleitung und eine intensive Arbeit.
Oder man baut in die Ausbildung ein.
Ja, aber bis es dann ankommt, und das haben wir ja auch schon angesprochen, es ist ja nicht so, dass in der Ausbildung nicht kommt, sondern es passiert dann so ein Schritt, an der Schule ist es plötzlich dann vergessen, weil ja da auch ein Gap ist zwischen dem, was man gelernt hat und wie man dann in der Praxis tatsächlich unterrichtet.
Und die SchulleiterInnen werden ja auch eigentlich immer geschult, aber nicht in jedem Bundesland, weil ich war auf mehreren Direktorenkonferenzen. Die Schulleiter wollen in erster Linie der Bildungsdirektion ihre Fragen stellen zu den organisatorischen Sachen, weil die sind so überlastet mit all den Testungen, die sie machen müssen und all dem auch, was halt eine
bürokratische
Organisation einer Schule braucht.
Der schon so
weht. Und manche, wie zum Beispiel, ich weiß es von den Oberösterreichern und auch von den Niederösterreichern, die dann immer bei diesen Direktorenkonferenzen einen Nachmittag eingeplant haben zu einem pädagogischen Thema, zum Beispiel zur Kompetenzorientierung. Und wenn's da direkt, wenn die sich die Direktorin nicht auskennt genau, dann kann sie das auch von ihren LehrerInnen nicht verlangen, weil sie sagt zwar, tut es kompetenzorientiert unterrichten, aber sie macht sich ihre eigenen Vorstellungen, was das ist. Mhm. Und das ist halt leider oft auch nicht richtig. Also es braucht eine geschickte, da, wenn du mich fragst, es braucht die Überlegung vielleicht in einem Team, dass man sich da zusammentut, wie kann es gehen, dass kompetenzorientierte Unterrichten tatsächlich an die Lehrerinnen und Lehrer kommt. Was braucht es da? Auch an Ressourcen. Was braucht es an Maßnahmen, verpflichtende? Mhm. Ja, weil das ist ja jetzt ständig im Diskurs, dass man weiß, die 20 Unterrichtsstunden, die ich in der Klasse stehe, sind 20 und dann brauche ich ja noch 20, damit ich einen 40-Stunden-Job habe.
Ja, nur für Junglehrer sind es halt nicht mehr 20, sondern sind es dann schon mehr.
Ja, weil sich das halt nicht so bewährt hat. Mhm. Ja? Und dann ist ja auch, sind ja auch, also die Pflichtschulen haben ja auch den sogenannten C-Topf, den die AHS überhaupt nicht hat. Ja? Also in einen der C-Topf, wo also auf Dienstleistungen hineingehören, die man für die Schule macht, zum Beispiel die Schulhausgestaltung oder Seminare, die man bucht, Weiterbildung, das macht dann den C-Topf aus, da gehen auch noch ein paar Stunden hinein, aber es bleiben sicher pro Woche 2 Stunden übrig, wenn man einmal im Monat dann so ein Zusammentreffen macht. Ja, das muss man halt, das muss ein Schulleiter durchstehen. Ich habe so viele Schulleiter erlebt, die die Lehrerinnen zu einem Nachmittagsseminar gezwungen haben, ja, wo ich Referentin war, sozusagen, darum weiß ich das. Und da haben sie Schinkenwickel und sie haben selber Kuchen gebacken und alles Mögliche haben die Schulleiter getan, um sich einzuwimpeln bei den Lehrerinnen und Lehrern, dass die am Nachmittag da hereinkommen.
Liebe Elsbeth, ein riesiger Prozess. Wir können gespannt sein, wie sich der weiterentwickelt. Und wir werden ja weiter darüber reden. Und wir werden das auch vertiefen, was man da jetzt angesprochen hat. Und ich kann eigentlich ja so als einfaches Resümee ja nur sagen, indem man ein paar Stunden von irgendeinem Fach wegstreicht oder ein neues Fach anstelle dann schafft.
Wird keine Reform.
Wird es keine Reform, sondern es braucht dann schon wirklich das Tiefere. Ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir, Benedikt. Es könnte noch weitergehen, aber wir haben schon über eine Stunde.